HR Info. Das Interview.
Mit Heidi Radwilas. Ob nun Kreditkartenbetrug, Waffenhandel oder der Handel mit Kinderpornografie. Im vergangenen Jahr registrierte das Bundeskriminalamt 46.000 Straftaten im Bereich Cybercrime. Doch die Jagd auf Internetkriminelle ist wie ein Kampf gegen Windmühlen. Zu viele Straftaten, zu wenig Fachpersonal und wer ist überhaupt zuständig? Als erstes Bundesland hat Hessen versucht, diesen gordischen Knoten zu zerschlagen, hat 2010 die Zentralstelle für die Bekämpfung der Internetkriminalität, die ZIT, gegründet. Wie die Staatsanwälte im Netz auf Verbrecherjagd gehen, wie sie damit fertig werden, was ihnen in der Anonymität des Internet begegnet, darüber spreche ich mit den Staatsanwälten Benjamin Krause und Georg Ungefug. Sie habe ich für HR Info das Interview bei der ZIT in Gießen besucht. Herr Krause, wie viele Stunden in der Woche arbeiten Sie, Hand aufs Herz? Die Gewerkschaft hört auch nicht zu.
Natürlich 42 Stunden, ist ja vollkommen klar. Das ist die übliche Dienstzeit. Nein, also Spaß beiseite, das ist ganz unterschiedlich. Es kommt auch vor, dass man mal am Wochenende arbeiten muss oder abends arbeiten muss. Aber man versucht, auch wenn man hier tätig ist, ungefähr so in dieser Arbeitszeitkategorie von 42 Stunden zu bleiben.
Ich probiere es nochmal. Wie oft klappt es nicht?
Es klappt in der Regel und es wird auch immer besser, muss ich Ihnen sagen. Es ist auch ein Ziel von mir ganz persönlich, dass das klappt, dass man das einhält, weil das Privatleben ist eben auch ganz wichtig.
Ich frage deshalb so, weil Sie sich mit einem Themenbereich beschäftigen, der sehr stark boomt, wenn man es mal so nennen will, sagen die Experten. Internetkriminalität, die nimmt sehr stark zu. Und Sie sind ja hier beim ZIT in Gießen mit derzeit 5 Kollegen insgesamt. Relativ kleine Truppe, Herr Ungefug.
Wir sind eine kleine Truppe, die aber in den letzten Jahren ausgebaut worden ist. Als die ZIT im Jahr 2010 eingerichtet wurde, haben wir gestartet mit 2 Oberstaatsanwälten, einem Staatsanwalt. Heute sind wir eben bei einem Bestand von insgesamt 5 Kollegen und wir hoffen, dass es auch in den nächsten Jahren, weil das Themenfeld einfach so wichtig ist und weil wir in dem Bereich auch weiterhin massive Zunahmen von Delikten registrieren, entsprechend weiter ausgebaut wird.
Man hat eben den Eindruck, als ob sie so ein bisschen gegen Windmühlen kämpfen, wenn man das von außen betrachtet. Wenn man hört, was alles so los ist im Netz, was alles an Delikten vorfallen kann. Und dann gibt es hier seit ein paar Jahren diese Stelle, die ja auch Pioniercharakter hat, hier in Hessen. Aber es sind trotzdem eben relativ wenig Kollegen. Da sind Sie doch im Grunde genommen schon überfordert, Herr Ungefug.
Von Überforderung kann man, glaube ich, in dem Zusammenhang nicht sprechen. Wir sind zunächst mal natürlich eine Landesdienststelle, eine Behörde des Landes Hessen, sind schwerpunktmäßig auch dafür aufgestellt, größere Verfahren, Ermittlungsverfahren, Strafverfahren aus dem hessischen Bereich, aus dem Bundesland Hessen zu bearbeiten. Allerdings ist es bei uns auch so, und das ist die Besonderheit dieser Dienststelle, dass wir erster Ansprechpartner des Bundeskriminalamtes sind bei sogenannten Verfahren gegen Unbekannt, wegen Internetkriminalität. Das heißt, immer dann, wenn irgendwo im gesamten Bundesgebiet ein Tatort liegen könnte, aber es völlig unklar ist, in welchem Bundesland, in welcher Stadt möglicherweise in Deutschland hier dieser Straftat passiert ist oder aus der der Täter möglicherweise agiert, sind wir im Regelfall die Staatsanwaltschaft, die mit den Ermittlungen beginnt, die also die ersten Maßnahmen trifft, die Identifizierungsmaßnahmen einleitet. Und das macht den besonderen Charakter dieser Dienststelle teilweise auch aus, weil wir dann auch bundesweit agieren und nicht nur auf das Land Hessen beschränkt bleiben. Insgesamt muss man natürlich sagen, wir sind in diesem Deliktsbereich gut aufgestellt, aber es wird auch in den nächsten Jahren dann Verstärkungen auch in anderen Bundesländern erforderlich machen, um einfach dieses riesige Problem und die steigenden Fallzahlen auch bewältigen zu können.
Wie viele Fälle sind denn das so pro Person, pro Ermittler am Tag im Schnitt?
Wir haben im Regelfall im Jahr um die 1000 Ermittlungsverfahren. Und diese Ermittlungsverfahren sind aber von der Komplexität auch teilweise unterschiedlich. Sie haben teilweise Ermittlungsverfahren, wo für uns von staatsanwaltschaftlicher Seite dann wenig zu machen ist. Sie haben auch Ermittlungsverfahren, wo wir dann sozusagen als Ermittler selbst einsteigen, den Fall beginnen und dann sehr viel Aufwand investieren müssen, obwohl es eigentlich ein einziger Fall ist, ein einziges Ermittlungsverfahren, was aber mit sehr, sehr viel Aufwand dann zu betreiben ist.
Herr Krause, Sie haben gerade genickt. Wie lange haben Sie sich denn schon mit einem Fall beschäftigt, wenn es ein ganz schwieriger Fall war?
Es gibt Ermittlungsverfahren, die wir seit Jahren bearbeiten müssen, weil wir beispielsweise die Täter nicht identifizieren können. Das sind teilweise auch schwere Verfahren, die einen als Ermittler dann schwer loslassen, wenn man beispielsweise ein Verfahren wegen sexuellen Missbrauch eines Kindes hat und man schafft es einfach nicht, den entsprechenden Täter zu identifizieren, dann kann das Jahre dauern und es kann auch tatsächlich passieren, dass man den Täter dann auch nicht bekommt und man quasi das Verfahren einstellen muss und die Akte schließen muss.
Wie ist denn das dann? Beschäftigt Sie das doch auch nochmal in der Freizeit, dass man dann sagt, na, vielleicht gehe nochmal was durch, gehe nochmal was suchen, vielleicht habe ich was übersehen?
Im Regelfall nicht. Also das muss man auch können, glaube ich, als Staatsanwalt in dem Bereich, dass man die Arbeit nicht mit nach Hause nimmt, dass man gerade in dem Bereich, den Sie angesprochen haben, die Bilder und Videos eben nicht mit nach Hause nimmt, sondern die bei der Arbeit lassen kann. Wenn man das nicht könnte, wäre es relativ schwierig, glaube ich, diese Verfahren zu bearbeiten.
Wie machen Sie das denn eigentlich, dass Sie diese Distanz dann herstellen oder wie mussten Sie das lernen?
Ja, das war ein Prozess, den ich bei mir festgestellt habe. Man kann den vielleicht als Prozess der Abstumpfung auch beschreiben. Ich habe dafür auch keine Erklärung. Es ist einfach so, dass ich diese Bilder nicht mit nach Hause nehme, auch bei meinen eigenen Kindern da beispielsweise nicht irgendwie an diese Bilder wieder denke. Zum Glück, muss ich ganz offen sagen, wenn das nicht so ginge, könnte ich das, glaube ich, nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn man diese Bilder ständig mit nach Hause nimmt und ständig zu Hause daran erinnert wird, dass man das auf sich nehmen sollte und könnte. Bei den Staatsanwaltschaften macht man das üblicherweise so, dass man sagt, kannst du solche Ermittlungsverfahren bearbeiten? Traust du dir das zu, ja oder nein? Und dann gibt es eben Leute, die sagen, ich bearbeite solche Verfahren vielleicht sogar gerne, weil man auch in diesen Verfahren das Gefühl hat, man tut etwas Sinnvolles, wenn man solche Verfahren aufklärt, wenn man zum Beispiel andauernden sexuellen Missbrauch stoppen kann, dann gibt das auch ein gewisses Gefühl der Zufriedenheit und ein Gefühl dafür, dass man etwas Sinnvolles getan hat.
HR Info, das Interview heute mit Georg Ungefug und Benjamin Krause von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen. Ich würde ganz gerne, Herr Ungefug, den Hörern erklären, wie das läuft. Sie haben gesagt, dass es meistens so ist, dass Sie Verfahren vom BKA bekommen oder es kommen Anfragen vom BKA, viele Sachen aus dem Ausland. Und wie geht's weiter?
Und dann kommen Ermittlungen in Gang, bis der Täter oder mehrere Täter dann identifiziert wurden. Und wenn sich danach eben herausstellt, dass der Täter aus einem anderen Bundesland kommt, also meinetwegen in Bayern oder Niedersachsen seinen Wohnsitz hat, von da die Taten begangen hat, dann sind wir gehalten, wenn die Identität hinreichend bestätigt ist, feststeht, dieses Ermittlungsverfahren an die zuständigen Kollegen in dem jeweiligen Bundesland abzugeben. Bis dahin ist die wesentliche, die wichtige Arbeit der Identifizierung hier bei den Kollegen von der ZIT zu machen. Und das ist im Regelfall dann auch der aufwendigste, der schwierigste Teil, weil wir heute in diesem Bereich einfach unglaublich viele Möglichkeiten haben, wie Täter ihre Identität verschleiern können.
Sie haben es gesagt, es ist der aufwendigste Part und dann müssen Sie es abgeben. So ist die Regelung. Herr Krause, geht Ihnen das auf den Wecker?
Nein, das ist völlig normal, selbstverständlich. Das ist auch so vorgesehen in unserer Strafprozessordnung. Justiz ist eben Ländersache und das hat auch seinen guten Grund. Es gibt viele Ermittlungen, die man einfach auch wesentlich besser vor Ort durchführen kann als bei einer zentralisierten Einheit wie bei uns. Wir haben uns eben spezialisiert auf die Identifizierung von Internet-Tatverdächtigen. Das geht von hier aus gut, aber das stört mich ehrlich gesagt überhaupt nicht.
Also da sind Sie ganz Profi, das menschliche Herz, das dann sagt, das hätte ich jetzt gerne zu Ende gebracht, das haben Sie dann nicht mehr?
Wenn Sie mich so fragen, ist es natürlich schon so, dass man manchmal denkt, klar, das Verfahren hätte ich gerne bis zu Ende bearbeitet. Aber letztlich ist es so und man muss mit den vorgegebenen Rahmenbedingungen eben leben. Es bringt aus meiner Sicht nichts, wenn man sich darüber beschwert oder vielleicht versucht, irgendwie zu tricksen, um die Verfahren zu behalten. Das geht letztlich nicht und bringt auch nichts.
Wir haben darüber gesprochen, welche Straftaten Sie ermitteln müssen. Das ist eine ganze Bandbreite. Wir hatten von Kinderpornografiefällen gesprochen. Es ist auch sehr bekannt, der Fall, wo Sie nach Waffenhändlern gesucht haben. Unter anderem hat das ZIT den Waffenhändler der sogenannten Amok-Waffe des Amoklaufs von München jetzt Mitte Juli dingfest gemacht. Das war ein großer Erfolg. Wenn Sie ermitteln, dann tun Sie das sehr häufig im sogenannten Darknet. Das ist der Bereich des Internets, der sozusagen, ich sag's mal ganz pauschal, eine Art Parallelwelt darstellt zum normalen Internet, wo alles anonym abläuft und wo sich alles trifft, was in der sogenannten Unterwelt eben Geschäfte machen möchte. Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, wir könnten zusammen einen Blick in dieses Darknet werfen. Wollen wir das mal machen?
Das können wir gerne machen. Dazu bedarf es im Regelfall auch nicht viel Technik, sondern es bedarf einer bestimmten Software, die dann auf dem PC oder auf dem Notebook installiert sein muss. Und mit dieser Software gelangt man dann auf bestimmte illegale Plattformen, auf illegale Foren, die als Stätten für den illegalen Handel, für Verabredungen zu Straftaten dienen und die dementsprechend Schauplatz von ganz, ganz vielen Straftaten sind.
Das heißt, Sie machen jetzt für uns hier mal den Doppelklick.
Das dauert jetzt eine gewisse Zeit, bis sozusagen die sichere Verbindung aufgebaut ist.
Also rein kommt man ja mit dem sogenannten Tor-Browser, den kann man sich ja ganz einfach runterladen und dann ist es im Prinzip nur noch ein Doppelklick.
Das ist richtig. Der weit überwiegende Teil des Darknets ist über das sogenannte Tor-Netzwerk zu erreichen. Dazu benötigt man diese spezielle Software, die für sich allein genommen natürlich nichts Illegales ist, sondern sie dient ganz normal der anonymen Kommunikation der Menschen untereinander. Aber sie gibt auch die Möglichkeit, bestimmte Inhalte verdeckt, versteckt in verschlüsselten, abgeschotteten Bereichen zu platzieren, aufzubauen und entsprechend anonymisiert auch darauf zuzugreifen. Und im Regelfall sind es dann illegale Handelsplätze, illegale Foren mit allen möglichen Angeboten an illegalen Gütern, angefangen von Rauschgift bis hin zu Waffen, Fälschungsgütern, Geldfälschung, Dokumentenfälschung und darüber hinaus natürlich auch Kinderpornografie. Auch Kinderpornografie ist entsprechend im Darknet zu finden.
Also gerade das, was der Kollege Georg Ungefug erzählt hat, das kann ich auch bestätigen, gerade nach Fahndungserfolgen. Also wenn man beispielsweise jemanden festgenommen hat, irgendeinen Waffenhändler im sogenannten Darknet, dann reagiert die Szene immer drauf. Dieser Fall, der wird dann diskutiert in der Szene. Die Szene überlegt sich, was hat der oder diejenige falsch gemacht? Wie können wir uns noch besser schützen gegen die Übergriffe der Strafverfolgungsbehörden? Das ist dann auch interessant zu sehen, wenn man natürlich diese Diskussion dann auch verfolgt. Und wir müssen uns immer wieder neu auf diese Machenschaften dieser Szene einstellen. Wenn diese Szene immer wieder neu versucht, sich besser zu schützen, müssen wir unsere Ermittlungen auch immer wieder neu anpassen.
Wenn Sie da unterwegs sind im Darknet und ermitteln, dann müssen Sie sich ja auch selber eine verschleierte Identität dann geben. Diskutieren Sie dann auch mit?
Also wir als Staatsanwälte, wir besuchen das Darknet im Wesentlichen, um einfach zu verstehen, wie es funktioniert. Als Staatsanwalt würden Sie nie unmittelbar die Arbeit jetzt eines Kriminalbeamten übernehmen, sondern als Staatsanwalt müssen Sie die rechtliche Verantwortung tragen für die Ermittlungsschritte und für das Ermittlungsverfahren insgesamt. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man auch weiß, worüber man überhaupt redet. Deswegen muss man wissen, was im Darknet abläuft, wie diese Marktplätze aussehen, wie man reinkommt, wie die Kommunikation dort abläuft und wie die Geschäfte ablaufen. Und dafür begeben wir uns ins Darknet, um einfach zu wissen, was abläuft.
Herr Ungefug, Sie zeigen mir jetzt mal einen Schritt ins Darknet oder in ein Forum, wo man jetzt beispielsweise Drogen kaufen könnte.
Ja, wir nehmen einfach gemeinsam einen Blick auf so eine klassische, typische Darknet-Webseite, die dann neben einer Möglichkeit des Austausches als Forum darüber hinaus noch einen Marktplatz anbietet, wo Sie illegale Güter kaufen können. Und zwar können wir, wenn wir dann einfach entsprechend runterscrollen an dieser Stelle, dann sehen, dass hier durch ganz unterschiedliche Täter alle möglichen Rauschgiftarten angeboten werden, angefangen von Cannabis, von Marihuana bis hin zu synthetischen Drogen wie LSD, Amphetamine. All das finden Sie auf dieser Seite. Die funktioniert ungefähr so, dass die Händler oder Personen, die entsprechende Güter verkaufen wollen, sich auf dieser Seite als Anbieter einmelden können, einrichten können und diese Seite dann letztlich als Marktplatz, als virtuellen Marktplatz nutzen. Kunden können dann auf dieser Seite diese illegalen Güter, im Regelfall Rauschgift, entsprechend erwerben. Man hinterlässt Bewertungen, sagt, wie letztlich das gekaufte Gut war von der Qualität her, wie die Lieferung, wie der Versand war, ob alles zügig gegangen ist.
Also im Grunde genommen so eine Art eBay im illegalen Bereich.
Völlig richtig. Also es ist etwas, was als eine konventionellen, legalen Plattform nachgebildet ist. Und wir haben es hier einfach mit einer entsprechend auch nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen inzwischen funktionierenden Unterwelt zu tun, wo Händler ganz gezielt dann auch versuchen, Umsätze zu steigern, mehr zu verkaufen, mehr Kunden zu erreichen. Und das geht eben nur, indem man zufriedene Kunden hat, die positive Bewertungen auf solchen kriminellen Plattformen hinterlassen und indem man dann auch entsprechend für die Kunden mögliche Angebote dann auch marketingtechnischer Art hinterlässt.
Ja, Sie haben ja mir beispielsweise auch gesagt, dass Sie viele Seiten finden, wo es ganz tolle Fotos beispielsweise von Drogen gibt, so wie wir das vielleicht von irgendwelchen Essensfotografien kennen.
Ja, wir sehen hier teilweise auch einen erheblichen Aufwand seitens der Händler. Wir kennen Verfahren, wir kennen Sachverhalte, wo Rauschgifthändler, die im Darknet aktiv sind, letztlich professionelle Fotografen auch beauftragt haben, um entsprechend ansehnliche, für die Kunden ansehnliche Bilder fertigen zu lassen von dem Rauschgift, das verkauft wird. Das heißt, man setzt hier ganz immensen Aufwand auch, um eben den Umsatz zu steigern, um mehr Kunden zu gewinnen, um mehr verkaufen zu können, mehr Personen dann als Abnehmer von diesen illegalen Gütern auch erreichen zu können.
Gibt es einen Überblick, Herr Ungefug, wie groß dieser Markt der Unterwelt am Ende ist?
Es gibt keine statistischen Zahlen dazu. Wir haben es ja naturgemäß hier mit einem Bereich zu tun, der im Dunkeln ist. Was aus unserer Erfahrung aber zutrifft, ist, dass die Szene gewachsen ist in den letzten Jahren, dass auch weiterhin ein Wachstum festzustellen ist und dass wir da auch in Zukunft mit einem weiteren Ausbau dieser kriminellen Szene im Darknet rechnen müssen.
HR Info, das Interview heute mit Benjamin Krause und Georg Ungefug von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität. ZIT in Gießen. Ja, wir haben jetzt drüber gesprochen, es gibt dort im Internet, im Darknet wahre Marktplätze. Wir haben auch darüber gesprochen, es gibt ein riesiges Angebot und Sie versuchen sozusagen da hinterherzukommen und dem was entgegenzusetzen. Wie macht man das sozusagen auch in internationaler Zusammenarbeit, Herr Krause? Also ich weiß, dass das eine große Rolle spielt. Mit wem arbeiten Sie da besonders eng zusammen, mit welchen Behörden?
Unsere Hauptansprechpartner sind zunächst mal die europäischen Partnerländer. Es gibt eine Organisation, die nennt sich Eurojust, die in Den Haag ihren Sitz hat. Die ist dafür zuständig, dass die Strafverfolgungsbehörden der einzelnen Euro-Länder eine gute und effektive Möglichkeit der Zusammenarbeit haben. Da sind wir regelmäßig in Den Haag bei Eurojust, um Ermittlungsverfahren zu koordinieren, insbesondere mit unseren besten Partnern den Niederlanden. Da kann man sagen, mit denen haben wir in der Vergangenheit am meisten gemeinsame Ermittlungsverfahren und auch gemeinsame Erfolge gehabt.
Warum jetzt gerade die Niederlande?
Weil die Niederlande war in den vergangenen Jahren sehr stark auch im Bereich der Cybercrime-Bekämpfung. Und es hat sich einfach so ergeben, dass dort viel investiert wird in diesem Bereich und deswegen wir mit ihnen sehr gut zusammengearbeitet haben.
Wie ist das denn hier im gesamtdeutschen Bereich, Herr Ungefug? Ich hatte gesagt, Hessen ist da ein Pionier und jetzt haben inzwischen viele Bundesländer doch nachgezogen. Haben Sie das Gefühl, dass Deutschland gesamt gesehen mittlerweile etwas besser aufgestellt ist im Kampf gegen die Internetkriminalität oder hinken wir doch im internationalen Bereich noch ziemlich hinterher?
Es ist definitiv der Fall, dass wir da zunehmend besser aufgestellt werden. Als unsere Dienststelle, die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität, im Jahr 2010 eingerichtet wurde, waren wir die einzigsten auf diesem Gebiet. Also das war juristisches und staatsanwaltschaftliches Neuland. In der Zwischenzeit haben andere Bundesländer nachgezogen, haben vergleichbare Dienststellen gegründet. Und das führt dazu, dass wir die Zusammenarbeit mit den Ländern auch zunehmend als deutlich verbessert erleben und dass es uns in vielerlei Hinsicht auch einfacher macht, wenn wir Kollegen, die spezialisiert sind, die auch über eine entsprechende Sachkunde verfügen, dann auch unmittelbar bei bestimmten Sachverhalten ansprechen können, wenn wir Ermittlungsansätze in ihrem Bundesland sehen oder wenn wir in ihrem Bundesland irgendwie tätig werden müssen, um einen Täter zu identifizieren. Also die Arbeit in diesem Zusammenhang oder in diesem Bereich hat sich schon beachtlich verändert, muss ich sagen, und auch beachtlich gebessert.
Sie hatten mir im Vorgespräch gesagt, dass es früher wohl schon häufig so gewesen ist, bevor es das ZIT gab, dass das BKA quasi mehr oder weniger auf die Suche gehen musste nach einer Staatsanwaltschaft, die das BKA eben ansprechen kann, weil viele dann gesagt haben, ja, findet denn der Fall überhaupt in meinem Bundesland statt? Das kann man hier gar nicht nachweisen, also sehe ich mich hier nicht zuständig. Haben Sie das Gefühl, dass da insgesamt auch ein Umdenken stattgefunden hat?
Auch das kann man sagen. Wir sehen es auch bei unseren Kollegen aus den anderen Bundesländern, die auch entsprechend häufig mit Ermittlungsverfahren beginnen, wo sie keine Gewissheit haben, ob der Fall in dem eigenen Bundesland verbleibt oder ob die Sache hinterher doch nochmal nach Abschluss der Ermittlung irgendwohin abgegeben werden muss. Also auch andere Bundesländer haben letztlich dann die Bedeutung und die Notwendigkeit zwischenzeitlich veranlassen lassen, Ermittlungsverfahren zu starten, die bundesweit laufen können oder die bundesweit irgendwo Täter haben könnten. Das ist ganz wichtig, weil sie im Bereich der Internetkriminalität in den meisten Fällen zu Beginn der Ermittlungen schlicht und einfach nicht wissen, wo der Täter seinen Sitz hat, von wo der Täter letztlich agiert, wo mögliche Opfer vielleicht sich auch befinden.
Herr Krause, wir haben darüber gesprochen, es gibt Zusammenarbeit auf internationaler Ebene, es gibt jetzt mehr Zusammenarbeit auch zwischen den Bundesländern. Und dann haben wir hier sozusagen Ihre kleine Zelle, bei der ich heute zu Besuch bin, wo es ja auch eine Zusammenarbeit gibt zwischen den einzelnen Kollegen. Wir sitzen hier, Sie haben es vorhin ganz nett genannt, Herr Ungefug, unsere kleine WG. Also es ist ein Dachgeschoss hier in der Staatsanwaltschaft, also in einem Bereich der Staatsanwaltschaft. Wie wichtig ist denn hier diese Zusammenarbeit? Ich weiß, Sie haben mir gesagt, Herr Ungefug, im Vorgespräch, das sei eine Sache, die Ihnen sehr wichtig ist.
Teamarbeit ist hier eins, das wichtigste Element, was sozusagen das Leben oder die Arbeit der Kollegen in dieser Dienststelle auch prägt. Das geht, das, was sie hier an Ermittlungsverfahren bewältigen müssen, und die Vielzahl der Aufgabengebiete geht nur mit Teamarbeit hier. Dadurch, dass sie sehr häufig unterwegs sind, müssen sie auch mit den Ermittlungsverfahren der Kollegen vertraut sein. Das Ganze muss wie auf dem Fußballfeld funktionieren. Also man muss dann sofort, wenn der eine nicht da ist, im Raum übergeben können, und dann muss der andere entsprechenden bestimmte Ermittlungsschritte, die man selbst vielleicht schon im Kopf sich überlegt hat, aber gerade nicht kann, weil man irgendwo bei irgendeiner internationalen Konferenz oder bei einer dienstlichen Besprechung unterwegs ist. Und dann muss der andere Kollege entsprechend in die Bresche springen und muss die Ermittlungsschritte, die man sich überlegt hat, auch entsprechend durchführen. Das führt dazu, dass sie hier eine ganz, ganz intensive Teamarbeit erleben und dass sie sehr vieles auch zusammen machen. Also es ist schon etwas Außergewöhnliches, was den staatsanwaltschaftlichen Bereich angeht, weil sie bei Staatsanwaltschaften im Regelfall einen Staatsanwalt haben, der seine Ermittlungsverfahren führt, der vielleicht nur ab und zu mal im Vertretungsfall dann auf einen Kollegen angewiesen ist, der ihm dann aushilft. Hier ist es ganz häufig, dass man viele Dinge gemeinsam macht. Und das führt zu einer ganz, ganz intensiven Teamarbeit, die Sie ansonsten in nur so sehr ganz wenigen Bereichen haben.
Herr Krause, führt so eine intensive Teamarbeit auch dazu, dass man sich sehr viel besser kennenlernt, vielleicht sogar Freundschaften schließt in so einem kleinen Team?
Ja, selbstverständlich. Also man ist ja ganz eng miteinander hier zusammen. Das führt natürlich auch dazu, dass man vielleicht abends mal sagt, jetzt lassen wir mal die Arbeit Arbeit sein und wir gehen vielleicht mal gemeinsam ein Bier trinken. Also das gehört auch zur Tätigkeit dazu.
Jetzt ist ja Herr Ungefug viele Jahre hier fest im Team gewesen, operativ, und ist jetzt nach Frankfurt zur Stabsstelle gewechselt, macht hier noch die Öffentlichkeitsarbeit fürs ZIT. Ansonsten haben Sie aber nicht mehr tagtäglich miteinander zu tun. Schmerzt Sie das?
Ja, der Georg fehlt uns natürlich als Kollege hier sehr stark. Aber wir haben ganz, ganz tolle neue Leute dafür jetzt bekommen und die machen auch ihre Erfahrungen und werden ihre Stärken auch wieder einbringen. Und so ist auch unser Team einem ständigen Wandel unterworfen. Das ist auch völlig normal. Damit leben wir.
Herr Ungefug, ich hatte es gerade vorhin angesprochen, dass Sie jetzt auch für sich mal einen anderen Weg genommen haben. Fehlt Ihnen das ZIT auch ein kleines bisschen und die Kollegen?
Natürlich, also mir fehlen die Kollegen. Mir fehlt durchaus auch die Arbeit, die hier sehr spannend ist. Sie erleben hier Dinge, machen Ermittlungsverfahren, die sie sonst auch bundesweit nirgendwo machen können. Aber andererseits, bin jetzt insoweit mit der ZIT verbunden, als ich immer noch die Presse- und die Öffentlichkeitsarbeit für diese Dienststelle mache. Und mache stattdessen nach jetzt insgesamt 8-9 Jahren Internetkriminalität einen ganz anderen Bereich. Und Leben bedeutet auch Veränderung. Und man muss ja flexibel bleiben und sich auch neuen Herausforderungen, neuen Aufgaben stellen.
Herr Krause, Sie sind noch mit dabei, sind seit vielen Jahren beim ZIT. Welche Rolle spielt das Thema Sinn? Wie wichtig ist das Ihnen, dass Sie sagen können, meine Arbeit ist sinnvoll?
Ja, ich glaube, wenn man das Gefühl hätte, man würde etwas völlig Sinnloses tun, dann kann man mit der Arbeit nicht zufrieden sein. Ich habe schon das Gefühl, dass man hier etwas Sinnvolles tun kann, etwas Sinnvolles bewegen kann, was vielleicht auch über das einzelne Ermittlungsverfahren hinausgeht. Sie haben den Pioniercharakter angesprochen. Das ist auch oft in den Ermittlungsverfahren so, dass wir hier ganz neue Phänomene strafrechtlich das erste Mal behandeln und dann versuchen, uns eine Lösung zu überlegen und die dann aber auch weiterzugeben. Also ja, Sinn ist natürlich ein großes Wort sozusagen. Letztlich ist das natürlich nur Beruf, aber die sinnvolle Tätigkeit ist hier, denke ich, schon gegeben. Ich empfinde es zumindest als sinnvoll.
Ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Ich danke Ihnen.
Das war HR Info, das Interview. Heute mit Benjamin Krause und Georg Ungefug von der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen. Mein Name ist Heidi Radwilas. Und wenn Sie das Interview noch einmal nachhören möchten, dann können Sie das unter hrinforadio.de.